gebe dann immer so gerne dieses Beispiel von diesem Weihnachtswerbespot von Edeka, wo Edeka so einen Werbespot gemacht hat mit einem älteren Herren, der seine eigene Beerdigung vorgetäuscht hat, damit seine Kinder, die in der Welt verstreut sind, auch endlich alle mal zu Weihnachten kommen, weil er einsam war. Und dann erst, als sie gemerkt haben, oh, er ist quasi tot, sind sie alle gekommen und haben dann gemerkt, oh Gott, es könnte ja jedes Mal das letzte Weihnachten sein. Gefeiert ohne Ende, alle in Tränen und so. Dann habe ich gedacht, Edeka, die jetzt eigentlich mit, jetzt haben die sich das irgendwie mit viel Marketingbudget da ausgedacht, allen geht das Herz auf, alle waren zu Tränen gerührt. Und das Verrückte ist, jeder, der in der Pflege ist, kann dir jeden Tag 10 solcher Geschichten erzählen.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Ulrich Zerhusen eingeladen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Zerhusen Blömer, einem Familienunternehmen in der Pflege. Ich habe ihn schon lange bei LinkedIn verfolgt, wo er auch regelmäßig wirklich tolle Beiträge macht und habe ihn dann erstmalig persönlich in Köln auf dem Altenheim Management-Kongress dieses Jahr kennengelernt, wo er mich mit seiner Keynote, die er da gehalten hat, wirklich sehr beeindruckt hat. Das war eine herausragende Keynote und da habe ich mir gedacht, okay, wir müssen auch zu diesem Thema, zu dem wir gleich kommen, eine Podcast-Folge machen. Aber bevor wir da loslegen, hallo Ulrich, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, lieber Christoph, für die Einladung.
Wie immer zu Beginn, bevor wir komplett ins Thema einsteigen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Also du kommst ja ganz ursprünglich, also kann man sich jetzt streiten, ob du ursprünglich aus der Pflege kommst, aber dein erster beruflicher Weg hat zumindest nicht dorthin geführt, ne?
Genau, ich war im ersten Leben, sage ich ja immer so, im ersten Leben war ich ungefähr 10 Jahre in der internationalen Automobilzuliefererindustrie unterwegs. Und ich erinnere mich sehr genau noch an den Tag, an dem ich mich für die Pflege entschieden habe. Das war damals der 15. Juli 2011. Ich war damals in den USA. Wir hatten gerade ein neues Produktionswerk in North Carolina aufgebaut, hatte gerade meine amerikanische Frau geheiratet und dann kam von heute auf morgen die Hiobsbotschaft aus der Heimat von der Mutter, die mir dann sagte, sie hat eine Krebsdiagnose. Und so haben wir uns dann von heute auf morgen entschieden, aus den USA zurückzugehen in unsere niedersächsische Provinz und den Pflegedienst meiner Mutter zu übernehmen. Im Nachhinein, wenn ich darauf zurückblicke, ich sage dann immer so, habe ich manchmal das Gefühl, das Schicksal ist schlauer als man selber. Für mich ist das ja so die Reise vom Produkt zum Menschen. Und das ist halt wirklich was, wo ich für mich meinen Lebenszweck absolut gefunden habe, mich für die Pflege einzusetzen.
Und das Familienunternehmen von deiner Mama, das heißt, das war Zerhusen und Blömer, genau, mit dem ich dich anmoderiert habe.
Ja.
Kannst du dazu etwas sagen? Also wie groß ist das Unternehmen? Was ist so der Leistungsfokus?
Genau, also wir sind circa 250 Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind so als Komplexanbieter aufgestellt. Also die in der Pflege sind, wissen ja ungefähr, was das heißt. Auch wenn ich nicht ein großer Fan von diesem Wort bin, aber es bedeutet, dass wir die gesamte Leistungskette abbilden. Also wir fangen an mit ambulanter Pflege, auch hauswirtschaftliche Betreuung, Alltagshelfer, Helferinnen, hauswirtschaftliche Leistungen. Dann gibt es Tagespflege, haben wir 3 Tagespflegeeinrichtungen. Dann haben wir stationäre Pflege im St. Anna Stift, dann aber auch Wohngemeinschaften ambulant betreut, jetzt neu Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, Servicewohnen und auch am Lebensende SAPV und Palliativpflege. Also so, dass wir, uns ist immer wichtig, dass wenn sich ein Kunde für uns entscheidet, dass wir ihn auf der gesamten dass wir ihn auf seiner gesamten Bedürfniskette auch begleiten können im Leben. Weil was ich festgestellt habe, was ich oft sehr schwierig finde am Ende des Lebens, ist, wenn man dann immer wieder den Träger wechseln muss und die Versorgungsform immer wieder Hürden darstellt. Also wenn jemand ambulant versorgt wird, möchte dann in eine Tagespflege, man muss immer wieder von vorne anfangen, Anamnese, Arztberichte, dann mal in die Kurzzeitpflege zu gehen. Also man hat ja dann oft wieder andere Träger und das stellt oft Familien und auch die zu Pflegenden vor große Belastungen und manchmal auch Herausforderungen.
Ja, das heißt, du bist eigentlich durch einen persönlichen Schicksalsschlag dann von der Automobilbranche in die Pflege gekommen. Ich glaube, Das war auch ein ganz schöner Kulturschock für dich, oder? Also wie waren denn da so die ersten Jahre? Also hast du dich da sofort wohlgefühlt und hast gesagt, ja Mensch, jetzt rocken wir hier das? Oder ja, wie war das?
Ja, also absoluter Kulturschock, ne? Ich bin natürlich ein bisschen naiv auch an die Sache herangegangen. aber ich sag mal, ich erinnere mich noch sehr genau so an die ersten Tage in der Pflege. Ich war das ja gewohnt aus der Automobilindustrie, sag ich mal, mit Ingenieuren eher zu sprechen, zusammenzusitzen, ein Thema zu analysieren, sag ich mal, sehr, sehr kognitiv irgendwie zu arbeiten und am Ende ja für Produkte im Grunde genommen eine Lösung zu finden. Und als ich dann in die Pflegebranche gekommen bin, habe ich gedacht, okay, das, was wir hier tun, die wunderbaren Geschichten, ne, die mir da jeden Tag begegnen, voller höherer Emotionen, voller Würde, Wertschätzung dem Menschen gegenüber, also das, was wir da jeden Tag in der Pflege machen, da habe ich gedacht, wow, das ist so wertvoll, das ist so wichtig, das wird ja, jetzt können wir quasi, kann ich auf Augenhöhe mit den Kassen jetzt einfach mal die Konditionen und die Bedingungen da verhandeln und dafür sorgen, dass wir da noch viel besser aufgestellt sind. Und ich erinnere mich halt auch noch so genau an diese erste Pflegesatzverhandlung, wo das so brutal von oben herab weggebügelt wurde alles. Und das war eine Frage, die mich nicht mehr losgelassen hat seit diesem Tag, seit 2011. Wie kann das sein, dass diejenigen, also wir in der Pflege, die wir für die Gesellschaft, für den Menschen, sag ich mal, so fundamental wichtige Arbeit machen, dass wir all das eigentlich nicht haben, was ich in der Automobilindustrie gewohnt war. Und damit meine ich zum Beispiel einen Stellenwert, eine Relevanz zu haben, eine gewisse Macht auch zu haben, Einflussmöglichkeiten zu haben, Status zu haben, auch ein Gewicht zu haben. Ne? Wie kann es sein, dass das in Deutschland für Produkte da ist, aber für die, die wirklich einen Unterschied im Leben von Menschen machen, nicht da ist? Also ich sage ja immer gerne, ja. In diesen Geschichten. Also was kann es Wichtigeres geben im Leben, als wie du auf diese Welt kommst und wie du sie wieder verlassen kannst? Also ich sag mal, das eine sind natürlich eher Hebammen, ne, aber Krankenhaus-Hebammen und auch am Ende, wie so ein Tod aussieht, das sind die fundamentalen Momente im Leben, die auch eine Lebensqualität entscheiden. Ich habe da durch diesen krassen Umbruch festgestellt, dass wir aus meiner Sicht in Deutschland die Prioritäten völlig falsch liegen. Und das ist für mich gelegen. Und das ist für mich zur Motivation geworden, das zu verändern. Den Wert sozialer Arbeit zu zeigen und den Wert der Pflege sichtbar zu machen.
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung im Thema Kommunikation, Image, Markenaufbau bzw. Marketing. Und was ich da immer so spannend finde, ist, wenn man sich mal die Jahresabschlüsse der börsennotierten großen Unternehmen anschaut, und einfach mal guckt, was die so für Marketing ausgeben, auch prozentual am Umsatz. Das reicht von, ich sage mal, niedrig einstellig bei bestimmten Konzernen bis hin zu Softwarefirmen, die wirklich teilweise 50-60%, teilweise noch mehr, wenn sie wachsen wollen, ihres Jahresumsatzes für Marketing, für Markenaufbau ausgeben. Ich habe immer das Gefühl, dass das in der Pflege ein bisschen zu kurz kommt. Was ist denn da deine Meinung zu?
Ja, völlig richtig, Christoph. Also von den anderen Branchen kann man natürlich da auch ein Stück weit lernen, denn die tun das ja nicht einfach nur so, weil es schön ist. Also Marketing macht man nicht einfach nur, weil, ja, ist ja ganz nett und dann hat man irgendwie ein paar Hochglanzbroschüren. Warum wird Marketing betrieben? Also was ist eigentlich der Sinn und Zweck dahinter? Und das ist dieses Grundverständnis, zu sagen, ein Image, also eine Marke zu sein und ein Image zu haben, ist kein Zufall, sondern das ist der Outcome von einem ganz klar gesteuerten Prozess. Und warum ist das wichtig, das zu haben? Weil darüber wir in die Sichtbarkeit kommen, darüber wir genau das steuern können, wie wir halt wirken wollen. Dadurch, dass ich Quereinsteiger in der Pflege war, aufgefallen, dass wir natürlich uns viele Dinge wünschen, ne, in der Pflege. Wir möchten gerne gesehen werden. Es sieht ja gar keiner, was wir tun. Wir möchten wertgeschätzt werden. Wir möchten irgendwie andere Rahmenbedingungen und so weiter haben. Aber wir können, und das ist ja die positive, diese hoffnungsvolle Nachricht im Marketing, wir haben es selber in der Hand. Wir können das selber steuern. Und andere Branchen tun das. Die wissen genau, wenn ich ein Auto für 70.000, 50.000 Euro verkaufen will, dann musste ich dann ein Bedürfnis und eine Emotion erzeugen, dass Menschen bereit sind, sage ich jetzt mal, 50.000 Euro für ein Auto zu bezahlen, was ja im Grunde genommen eine völlig irrationale Entscheidung ist. So.
Ja.
Und das, ja, also da muss man sich ja sagen, also mit Homo economicus, so wie ich das damals im BWL-Studium noch gelernt habe, ist da ja gar nichts. Und auch einfach zu verstehen, okay, wie funktionieren Menschen? Und Menschen entscheiden sich immer für oder gegen etwas aus einer Emotion heraus, aus dem Bauch, aus dem limbischen System. Und Marketing ist nichts anderes, als sozusagen zu verstehen, wie funktionieren Menschen und dann das für seine Branche zu nutzen. Es hat jetzt auch nichts mit Manipulation zu tun, sondern halt einfach zu sagen, wie stellen wir uns eigentlich auf, dass Menschen Lust haben, sich mit uns zu verbinden, dass Menschen Lust haben, in die Pflege zu gehen, dass Menschen sagen, ach cool, was da in dem Pflegeheim passiert oder in der Pflegeeinrichtung passiert, da habe ich ja richtig Bock drauf, auch Teil davon zu sein. Und wir trauen uns ja in der Pflege gar nicht mehr, das so auszusprechen, obwohl ich ja selber jeden Tag in meinen Einrichtungen erlebe, wie wunderbar schöner Momente es gibt, wie schön die Arbeit ist, wie herzerfüllende Momente da passieren, wo ich gedacht habe, so, wir haben eigentlich all das schon bei uns. Ja, es ist schon manchmal teilweise schizophren, dass ich dann immer denke, warum sind wir denn jetzt diejenigen, die ein Imageproblem haben? Das ist total, genau, es ist total verrückt. Und also ich sag mal, andere Konzerne sind ja oft dabei, sich diese Geschichten, also Storytelling, emotionale Geschichten, sehr seltsam aus meiner Sicht zu konstruieren. Ich gebe dann immer so gerne dieses Beispiel von diesem Weihnachtswerbespot von Edeka.
Ja.
Habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das im Vortrag in Köln gesagt habe, wo Edeka so einen Werbespot gemacht hat mit einem älteren Herren, der seine eigene Beerdigung vorgetäuscht hat, damit seine Kinder, die in der Welt verstreut sind, auch endlich alle mal zu Weihnachten kommen, weil er einsam war. Und dann erst, als sie gemerkt haben, oh, er ist quasi tot, sind sie alle gekommen und haben dann gemerkt, oh Gott, es könnte ja jedes Mal das letzte Weihnachten sein, sozusagen. Ja,
ein preisgekrönter Werbespot.
Preisgekrönter,
ne? Also, und alle
gefeiert ohne Ende.
Gefeiert ohne Ende, alle in Tränen und so.
Dann habe ich gedacht, Edeka, die jetzt eigentlich mit, jetzt haben die sich das irgendwie mit viel Marketingbudget da ausgedacht, allen geht das Herz auf, alle waren zu Tränen gerührt. Und das Verrückte ist, jeder, der in der Pflege ist, kann dir jeden Tag 10 solcher Geschichten erzählen. So, da brauche ich keine Agentur, da brauche ich auch nichts weiteres, sondern wir müssen uns angewöhnen, diese Geschichten aber auch dann zu erzählen. Und das ist ja etwas vereinfacht natürlich der Kern, wie wir es schaffen, einfach auch in ein anderes Image zu kommen, einen anderen Wert darzustellen und Menschen auch für unsere Arbeit zu gewinnen.
Und ich meine, das ist ja auch so wichtig. Das große Thema, worüber alle gerade sprechen, ist eben der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel, niemand möchte mehr in der Pflege arbeiten, es kommen keine jungen Leute nach. Die Zahlen in der Pflegeausbildung sehen irgendwie auch jedes Jahr katastrophaler aus. Und da muss man sich aber auch mal fragen, warum ist das so? Ja, natürlich, weil wenn der einzige Eindruck, den ich habe, von außen auf diese Branche ist, okay, das sind total, also jeder erzählt immer was von den total schlechten Arbeitsbedingungen, dann findet man so die typischen Instagram-Seiten, die dann irgendwelche Memes, also irgendwelche witzigen Bildchen posten, die vielleicht ja für sich betrachtet untereinander so einen gewissen Humor ausscheinen, aber in der Außenwirkung natürlich katastrophal sind. Du hattest da auch in Köln auf deinem Vortrag tolle Beispiele genannt. Da muss man sich eigentlich nicht lange fragen, warum da niemand mehr nachkommt, warum da keiner mehr arbeiten möchte. Also wie siehst du denn den Status quo aktuell im Storytelling der Pflege?
Ja, völlig richtig, Christoph. Also sagt halt Grundsatz im Marketing auch, du kannst, sag ich mal, aus einer defizitgeprägten Mangelhaltung keine neue Zukunft anziehen. Also man nennt das ja auch so ein bisschen das Gesetz der Anziehung, ne, oder Resonanzgesetz. Und aus meiner Sicht trifft das in der Pflege zu. In Bezug auf Marketing bedeutet ja das, also das, was du ausstrahlst, das ziehst du an. Und das wird dann immer mehr. Also das, was du kommunizierst, das strahlst du aus. Und das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Das kann man noch ein bisschen erweitern.
Ja.
Also das, was du nach außen kommunizierst, strahlst du aus. Und das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Und in der Pflege ist es doch auch sehr, sehr, sehr stark eine Opferhaltung und auch Defizit geprägt. Und aus meiner Sicht funktioniert die Gleichung halt aber auch genau andersrum. Also ich erlebe das so, dass wir uns in der Pflege, also ich würde das sofort unterschreiben, natürlich brauchen wir bessere Rahmenbedingungen. Also das ist ja, ich sage ja gar nicht, dass alles gut ist. Ich sage auch gar nicht, dass sich was verändern muss. Aber es wird sich nicht, also die Welt funktioniert so, dass sich nie was von außen nach innen verändert, sondern immer nur von innen nach außen. So. Und ja, wir versuchen, bei einer gefühlten Ewigkeit in der Pflege, solange ich denken kann, wird versucht, die Rahmenbedingungen im Außen irgendwo da so dran rumzudoktern. Ne? Dann gibt es mal PPSG 1, 2, 3, dann gibt es irgendwie Personalstärkungsgesetz und was weiß ich, wie sie alle heißen. Da sind wir ja teilweise überfahren, wie schnell diese Gesetze alle so kommen. Aber es ist doch auch wieder schizophren, man muss sich doch da die Frage stellen, hat sich denn in den letzten 30 Jahren grundsätzlich was Positives für die Pflege verändert? Und unterm Strich muss man sagen, nein. Das heißt, dieser Ansatz, im Außen immer das versucht wird, im Außen irgendwie an den Stellschrauben rumzudoktern, führt im Kern nicht dazu, dass wir quasi einen kompletten 180-Grad-Wandel erleben, den wir aus meiner Sicht für die Pflege brauchen. Die, sag ich mal, die Kausalkette funktioniert genau andersrum, nicht von außen nach innen, sondern wenn wir selber anfangen, den Wert zu zeigen, den wir sind, mit diesem Selbstbewusstsein es auszustrahlen, es zu zeigen, welche Werthaltigkeit unsere Arbeit hat und schon jetzt so zu sein, wie wir möchten, dass die anderen uns sehen, dann wird das genau so rum funktionieren, dass dann diese Dominosteine fallen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir dann auch die Rahmenbedingungen bekommen und auch die Rahmenbedingungen diktieren könnten, ne? Weil wir eigentlich in einer unheimlich machtvollen Situation sind. Wir sind größer als die Automobilindustrie, wir sind absolut gesellschaftlich relevanter Bereich. Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wer sorgt denn dafür, dass dieses Heilsversprechen in der Pflege auch wirklich gesellschaftlich umgesetzt wird? Das sind ja wir in der Pflege, also dass der Mensch auch am Ende in Deutschland irgendwo würdig auf die Welt kommen kann und auch würdig gehen kann. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Situation, wo wir all das diktieren könnten. Wir sind uns unserer eigenen Relevanz, unserem eigenen Wert noch gar nicht richtig bewusst. Und erst wenn wir, sage ich mal, das schaffen, dann werden wir das quasi von innen nach außen strahlen und in eine ganz andere Situation kommen und auch die Rahmenbedingungen diktieren können. Wir können nicht auf dem Sofa sitzen und uns immer von anderen wünschen, was die anderen irgendwie sein sollen, sein tun müssten. Wir können nur selber bei uns anfangen, genau das, was wir von uns von den anderen wünschen, was die in der Pflege sehen sollen, dass wir das selber überhaupt erstmal sind.
Ja, das hört sich natürlich jetzt erstmal sehr abstrakt, sehr groß an. Was sind denn deiner Meinung nach da die ersten Schritte, die man gehen kann? Also ich habe mir natürlich vorher, auch nach deinem Vortrag in Köln, mir mal eure Webseiten, eure Social-Media-Kanäle angeschaut. Und was mir als erstes aufgefallen ist, es wirkt nahbar, es wirkt empathisch und es wirkt vor allem nicht wie Stock-Images, die man jetzt schon zuhauf gesehen hat, wo der Pfleger auf einmal mit einem Stethoskop da steht, wo dann natürlich alle wissen, okay, das ist jetzt ja irgendwie aus eurer Datenbank rausgeholt. Also was wären denn da deine Tipps, auch aus deiner Erfahrung? Wie sollte man die ersten Schritte gehen? Welche ersten Schritte sollte man gehen?
Ja, also der erste Schritt ist immer unbedingt absolut, also schlechte Kommunikation über den eigenen Berufsstand vermeiden. Und damit meine ich zum Beispiel infantile, vulgäre Witze, ne, die es leider ja auf den verschiedenen Pflegekanälen, auch im Bereich Social Media ja zum Hauf gibt, massig. Wo quasi wir irgendwie uns in dieser Haltung irgendwie sehr wohlfühlen, irgendwie, also ich sag mal, so Bilder dann gepostet werden, irgendwie ich nach der vierten Nacht oder irgendwelche Fäkalwitze und so weiter. Das mag ja manchmal ein ganz witziger Insider unter zwei Kollegen sein. Man muss sich halt nur vorstellen, wenn ich das auf Social Media nach außen poste, dann muss man sich immer die Frage stellen, was sollen denn die anderen Leute außerhalb unserer Berufsgruppe denken? Ne? Und wenn die dann nachher sagen zu uns, ja, du bist ja in der Pflege, ich könnte das nicht, dann ist das ja kein Zufall, dass die Leute das sagen, sondern dann ist das ein Produkt von Kommunikation, der nach außen geht. Also ich habe ja leider tausendfache Beispiele, wie Kommunikation oft aus meiner Sicht eben nicht wertschätzend ist, unwürdig ist, infantil ist, vulgär ist, herabschätzend ist und da massiv dabei aufzupassen, nicht seinen eigenen Berufsstand und die eigene Branche noch zu beschädigen. Gute Kommunikation sieht so aus, die schönen Geschichten zu erzählen. Man kann natürlich, und authentisch zu sein, also ganz wichtig, du hast ja gerade Stockfotos angesprochen. Viele sagen dann, ja, muss ich mir irgendwie was ausdenken. Und ich sage dann immer, du musst dir nichts ausdenken, du musst auch nichts irgendwie spielen. Aber was war denn heute Morgen? Also was ist denn eine schöne Geschichte gewesen, die du da mal erlebt hast? Ja, und dann kommen ja dann auch wirklich wunderbare Geschichten. Ich glaube, dass wir das oft gar nicht mehr selber sehen, was wir eigentlich für schöne Geschichten machen. Also und schöne Geschichten haben. Und das kann man auch einfach mal erzählen. Man kann sich ein Medium suchen. Das kostet nichts. Also entweder Social Media, die schöne Geschichten erzählen. Wir machen ja zum Beispiel so eine ZB News, heißt das bei uns. Also eine Zeitschrift, die wir hier im lokalen Umkreis haben, wo wir einfach die schönen Geschichten sammeln. Alles das, was schön ist. Und authentisch kann man das schreiben. Man darf auch sicherlich mal sagen, Mensch, das ist ganz schön herausfordernd, auch in der Pflege zu sein. Aber heute konnten wir, also hatten wir es geschafft, das habe ich ja auch in Köln erzählt, wie würdig auch eine Sterbephase aussehen kann, wie man Menschen mit Demenz mit guter Kommunikation immer wieder begegnen kann. Und dieser Fundus der Geschichten, der schönen Geschichten, ist in der Pflege bei uns unendlich. Und das treibt mich um, weil ich mir immer denke, wir sind 1,2 Millionen Menschen in Deutschland, die in der Pflege arbeiten. Wenn auch nur jeder eine Geschichte erzählen würde, hätten wir 1,2 Millionen Geschichten in Deutschland, also morgen im Umlauf, ne? Und das ist was in eine ganz komplett andere Richtung geht. Und das ist sowieso wie so Tropfen, die dann immer weiter den Stein höhlen, damit wir so ein Image auch verändern und dann auf eine andere Zukunft anziehen werden.
Ich denke, das muss ja vor allem auch nicht immer der viele tausend Euro teure Imagefilm sein, genau. So ein professionell gedrehter Film. Da reicht ja mit einfach wirklich ein einigermaßen gut aufgenommenes Foto vom iPhone. Besser wäre natürlich ein Fotograf, um dann die wichtigen Momente einzuhalten. Aber ich glaube, viele überschätzen auch den Aufwand, den es bedarf, um eine würdige Kommunikation zu betreiben.
Völlig richtig. Also wir sind ja in unserem limbischen System im Grunde noch Steinzeit geprägt. Das ist auch so ein Grundsatz im Marketing. Also Geschichten, die wir uns am Lagerfeuer erzählt haben. Und Emotionen, also emotionalisierte Geschichten. Das sind die zwei großen Schlüssel, die den Menschen was auslösen. Auch wenn wir uns in der zivilisierten Welt immer sehr stark auf unsere Kognition irgendwie trainiert haben und unsere Gedanken und rational und so weiter, am Ende sind wir Menschen mit Bauchgefühl, die sich gerne Geschichten erzählen. So. Und dazu braucht man keinen absoluten Marketing-Profi. Es bringt auch nichts, manchmal kann das sogar noch im Gegenteil enden, ne? Wenn man gefühlt aufgesetzt irgendwie auf Hochglanz irgendwas poliert, durch irgendwelche Agenturen, die die Pflege nicht kennen, weil das dann auch irgendwo alles gar nicht am Ende zusammenpasst. Also authentisch, Authentizität ist das Allerwichtigste. Und einfach auch echt Geschichten zu erzählen, dazu braucht man im Grunde gar nichts. Also, und man muss ja immer auch gar nicht sofort einen Podcast, wie jetzt zum Beispiel Pflege Digital mit was weiß ich, wie vielen Followern und so weiter, hat ja auch nicht sofort jeder, braucht auch nicht jeder sofort aufmachen. Ne? Aber einfach in seinem Bekanntenkreis, wenn ich nach Hause komme, kann ich entweder erzählen, was war heute wieder alles scheiße, oder ich kann mich halt darauf fokussieren, was habe ich heute Schönes für jemanden getan? Wofür bin ich dankbar? Welche kleine Veränderung in dieser Welt habe ich heute im Positiven erreichen können? Und wenn es jemand gibt, die sich halt eben nicht diese Sinnfrage jeden Tag stellen müssen, sind es ja Pflegekräfte. Und ich erlebe, dass die Welt immer stärker nach diesen Geschichten schreit, wenn wir mal jetzt in der Welt uns umschauen, in der wir sind. Viele sagen ja, oh Gott, ja, die Welt, was kann ich tun? Und ich denke dann immer, es gibt so viele Menschen, es gibt so in der Pflege, anderen Menschen zu helfen, da stellt sich dann die Sinnfrage erst gar nicht. Und also die Geschichten erzählen, für sich in irgendeiner Form Medium zu finden und wenn es nur im Freundeskreis ist, manches aufzuschreiben, das hat so einen, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung der letzten 12 Jahre, so einen riesigen Impact.
Hast du eine konkrete Geschichte aus eurem Pflegealltag, also aus der Vergangenheit, wo du dich immer wieder gerne dran erinnerst, wo du auch sagst, hey, das haben wir auch wirklich mal toll dargestellt nach außen?
Ja, ich habe natürlich mittlerweile ganz viele Geschichten. Wir sind ja angefangen, diese Geschichten zu sammeln, weil wir auch zum Beispiel, also ich zähle auch gleich gerne eine konkrete, Weil wir ja zum Beispiel auch jedes Meeting jetzt irgendwie anfangen mit, was läuft gerade gut, was ist deine Geschichte, ne, was war jetzt gerade schön. Und dann dadurch, dass wir diesen Fokus einfach ein bisschen wandeln, ne, nicht jetzt in dem Meeting über die 10 Probleme zu reden, sondern was ist gerade schön, fangen jetzt immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen an, diese Geschichten zu erzählen. Und deswegen habe ich eine ganze Reihe Geschichten. Aber ich sag mal, eine Geschichte, die wirklich irgendwie bei mir mal so direkt ins Herz geht, ist auch, wo ich genau diese Frage mal bei einem Meeting gestellt habe. Also worüber hast du dich heute gefreut? Was läuft gerade gut? Und unsere Palliativleitung Anke dann erzählt hat, heute habe ich mich gefreut, hat sie gesagt, dass ich unserem Kunden, Herrn Becker, einen schönen Tod bereiten konnte. Habe ich ja auch in Köln erzählt, die Geschichte. Und dann natürlich im ersten Moment, also sitzen ja auch Verwaltung und alle anderen sitzen ja auch dann dabei, wie meinst du das jetzt? Und dann hat sie einfach auch mal ihre Geschichte erzählt, also was wir da eigentlich tun. Und sie hat dann gesagt, Herr Becker war 62 Jahre, hatte Lungenkrebs im Endstadium und durch diese Diagnose fiel ihm da die Atmung einfach zunehmend schwerer. Und er hat sich deswegen zusammen mit dem Palliativarzt und auch zusammen mit uns als Palliativpflegedienst für eine Sedierung entschieden. So sollte der Tag kommen, an dem es dann nicht mehr geht. Ja, und Anke erzählte dann, heute Morgen in der Pflege, in der Grundpflege, sagte er auf einmal mitten in der Pflege zu mir, Anke, heute ist der Tag, ich bin bereit. Und und dann erzählte sie, wie sie dann den Palliativarzt informiert hat, die Ehefrau auch, war ja sowieso da, aber die Kinder kamen dann auch. Und dann erzählte sie, wie sie dann gemeinsam das Pflegebett von ihm zu Hause aus dem Wohnzimmer heraus erst auf die Terrasse geschoben haben und dann weiter auf die angrenzende Pferdewiese, die neben der Terrasse war. Herr Beckers große Leidenschaft in seinem Leben waren nämlich seine Pferde gewesen. War ein begeisterter Reiter, was hier bei uns in Südoldenburg öfter mal vorkommt. Und dann war der Palliativarzt auch irgendwo da, und an diesem sonnigen Sommermorgen mitten im Juni, ne, also mitten auf dieser blühenden Pferdewiese, konnte Herr Becker sich dann von allen verabschieden, die ihm im Leben am wichtigsten waren, umgeben von seinen geliebten Pferden, von seinen Hunden, von seiner Familie, konnte Anke zusammen mit dem Palliativarzt dann dort die Sedierung einleiten. Sedierung ist ja für die, die es nicht wissen, ist ja so ein tiefer Dämmerschlaf außerhalb des Bewusstseins, der so lange anhält, bis dann irgendwann der natürliche Tod eintritt. Also es ist das letzte Mal vor einer Sedierung, wo ich eigentlich im Bewusstsein bin. Und mitten also auf dieser blühenden Pferdewiese konnte er quasi dann, hatte er sich von allem verabschiedet, ist dann ja später verstorben, weil die Sedierung ja durchaus eine Zeit lang dauert, bis der natürliche Tod eintritt. Aber das ist eine Geschichte von Würde. Das ist eine Geschichte von Wertschätzung dem Leben gegenüber. Das ist eine Geschichte von Menschlichkeit, von Wärme. Und das ist es doch, was wir in der Pflege tun. Wir lassen uns auch von den Kostenträgern immer so reduzieren auf irgendwelche Handlungen. Also ihr duscht ja, ihr zieht Strümpfe an, ihr wechselt Vorlagen. Ich sage, das gehört dazu, aber wir duschen doch nicht, wir schenken Würde. Also wir ziehen doch nicht Strümpfe an, sondern wir geben Menschen einen Wert. Wir sorgen dafür, dass ein Mensch immer seinen Wert behält. Und wenn er am Ende in Embryonalstellung im Bett liegt, sind wir diejenigen, die dafür sorgen, dass dieser Mensch Würde und Wert erfahren darf. Und ja, natürlich gehört dazu auch der ein oder andere Handschlag. Aber ich lasse mich doch jetzt nicht von Ihnen als Kostenträger auf diesen Handschlag reduzieren. Und das ist das halt einfach immer, wo man auch im Marketing sagt, man immer auf die Werte gehen, auf die Emotionen gehen. Das ist es doch, was wir tun. Und daraus kommt ein anderes Selbstbewusstsein und daraus kommt auch eine andere Selbstwertschätzung für das, was wir da eigentlich tun. So, und wir dürfen uns aus meiner Sicht auch nicht auf diese Handlungen reduzieren lassen und dann noch mit Minutenvorgabe. Sondern wir sorgen dafür, dass Menschen immer in ihrem Leben ihren Status behalten, ihren Wert behalten, ihre Würde behalten. Das ist das, was wir tun. Und dann kann man auch immer mal zurückfragen, auch in der Palliativpflege. Was ist es Ihnen denn wert, dass ein Mensch in Würde sterben kann? Es geht doch nicht um eine Injektion oder um ein Perfusor anlegen oder so. Es geht darum, dass ein Mensch in Würde sterben darf. Das ist es doch, was wir tun. Und da kann man dann immer gerne mal zurückfragen, ne, in jedem. Was ist denn das wert? So. Ja. Und ich sage halt ja auch immer wieder, um bei dem Auto zu bleiben, in dieser Analogie, auch manchmal zu Angehörigen, ne? Wer hat kein Problem damit, 50.000 Euro für ein Auto auszugeben? Und ich sage dann halt auch manchmal, würden Sie auch 50.000 Euro für die Pflege Ihrer Mutter ausgeben? Weil ja oft auch immer so ist, Pflege darf nichts kosten. Da dürfen wir uns dann auch nicht so beschweren, sondern ich glaube, dass viele Menschen den Wert der Pflege noch nicht verstanden haben, weil wir ihnen helfen müssen, weil wir selber übersetzen müssen, aus meiner Sicht oder sollten, was wir denn da eigentlich tun. So, und dann... Ja. Wenn du das ins Verhältnis stellst, dann sagen natürlich viele, wow, das hat ja einen richtig hohen Wert. Und über Wert kommt Anerkennung und über Anerkennung kommt Wertschätzung und darüber kommt eine Sichtbarkeit, darüber kommt eine Relevanz, darüber kommen wir in den Status und darüber kommen wir auch raus, aus meiner Sicht, aus der Mangelhaltung, aus dieser Mangelsituation.
Und so verändert sich was.
Ist natürlich auch nicht irgendwo heute auf morgen. Gut, aber den festen Glauben daran habe ich, dass es in eine andere Richtung gehen kann und dafür versuche ich mich mit aller Kraft einzusetzen. Auch mit der Agentur, die ich ja dann 2018 gegründet habe, aus dem Grunde. Also wie gesagt, im ersten Leben war ich am BWLer mit dem Schwerpunkt Marketing damals studiert und dann habe ich einfach gemerkt, okay, wenn wir es jetzt schaffen, diese zwei Welten zusammenzubringen, also die Pflegewelt und die Marketingwelt, damit wir halt auch aus der Pflege all das, was so sehr glänzt und so wunderbar ist, so leuchtet, dass wir das der Welt zeigen, dass wir das nach außen kommunizieren können. Das ist so mein Antrieb, um dann das Image zu verändern und über den Image in eine andere Werthaltigkeit zu kommen. Deswegen habe ich dann damals 2018 auch Care and Creation gegründet mit dieser Vision.
Ja, also dort hilft ja quasi genau das, was du gerade gesagt hast, was ihr bei euch im Familienunternehmen umsetzt, also auch anderen Pflegeunternehmen dabei, das umzusetzen.
Ja.
Ne? Ja. Also wahnsinnig tolle Geschichte, die du hier gerade wiedergegeben hast. Also das habe ich direkt ein bisschen Gänsehaut. Umso schwieriger fällt mir sogar ehrlich gesagt die Überleitung zum nächsten Thema, weil es im Gegensatz dazu natürlich irgendwie ein bisschen lapidar wirkt. Wir sind jetzt hier schon bei knapp einer halben Stunde, also fast am Ende des Podcasts angelangt. Ich hatte in der letzten Folge mit dem Richard Simm das schon mal angefangen, ich sag mal eine Standardfolge noch zum Ende hin des Podcasts zu fragen. Du als Fachmann für Werbung, als Fachmann auch für Pflege, der auch die internationalen Automobilbranchen kennt, was sind denn so in deinem unternehmerischen Alltag die drei Softwarelösungen oder die generell drei digitale Lösungen, ohne die du nicht mehr arbeiten wollen würdest?
Gute Frage. Da gibt es einige. Was mir jetzt so spontan einfällt als erstes, ist TimeViewla. Das ist ja so ein Zeiterfassungssystem, was wir bei uns in der Verwaltung, in der Haustechnik, also in den Funktionsbereichen einsetzen. Einfach
kennt man sonst eher aus Agenturen, ne?
Kennt man vielleicht auch eher als Agenturen, ja. Allerdings habe ich irgendwann auch festgestellt, in diesen ganzen Pflegesatzverhandlungen und so weiter mit den Kassen, dass man da auch manchmal Feuer mit Feuer bekämpfen muss, sozusagen. und was ich damit meine ist, wir sind ja immer sofort in der Defizit, also in dieser Haltung, dann wird alles Mögliche an Daten abgefragt und wir brauchen natürlich dann immer 6 bis 8 Wochen manchmal, um überhaupt irgendwelche Daten wieder liefern zu können. Und dann heißt es immer, naja, das ist jetzt SGB XI, das ist SGB V, wie ist die Abgrenzung zu SAPV? Und nicht nur in der Pflege selber, wo wir ja mit zeitgenauer Einsatzplanung arbeiten, aber auch in den anderen Funktionsbereichen auch darüber hinaus. Also zu welchem Anteil arbeitet die Haustechnik dann in der Tagespflege, zu welchem Anteil in der stationären Pflege und so weiter. Und da ist TimeViewer wirklich ein tolles und einfaches Tool. Da gibt es auch so einen Würfel für den Schreibtisch, den man dann immer einfach umdreht, wenn wir dann für den anderen Bereich arbeiten. Also das ist das Erste. Und ansonsten bin ich großer Fan von OneNotes natürlich, die Möglichkeiten, die es in der Microsoft 365 Welt gibt. Und auch OneNotes einfach, weil es gerade in Teamarbeit in einem Pflegeunternehmen immer wichtig ist aus meiner Sicht, dass man in Meetings nicht so reinstolpert, sondern wir sagen ja auch immer, bevor wir im Meeting irgendwas ansprechen, muss es vorher halt auf die Agenda gesetzt werden. Ja, und dann gibt es zum Beispiel, ich sag mal, wenn du eine Leitungsrunde hast, du hast 12 Leute, die in diesem in diesem Notizbuch in OneNote drin sind. Jeder kann sagen, ah, ich sag mal, donnerstags fällt mir was ein. Wir haben immer dienstags die Leitungsrunde. Donnerstags fällt mir was ein, dann notiere ich irgendwie kurz das nochmal rein. Die anderen sehen ja, ah, ich sag mal, die Ulla, die hat da noch das Thema. Und man merkt schon, wie sich dann jeder auch nochmal 2, 3 Nächte, wollte ich gerade sagen, darauf vorbereiten kann, weil dann ist es viel, viel lösungsorientierter. Ich kannte Meetings vorher so, dann geht jeder rein und auf einmal spricht jemand ein Thema an, wovon die anderen noch nie was gehört hatten. Und du kannst dich dann ja darauf vorbereiten schon. Also wenn die Verwaltung dann sieht, ah, da die Pflegedienstleitung wird da das und das Thema, 2 Tage vorher sieht sie das ja schon, was da eingetragen ist, dann kann man natürlich ganz anders da reingehen in so ein Meeting. Und das Zweite ist, du kannst natürlich dann auch immer gleich in Echtzeit kurz notieren, okay, wie wollen wir das jetzt handhaben, lass es mal abstimmen und dann notierst du immer auch gleich das Ergebnis dazu. Also das heißt, du hast immer auch sofort ein Protokoll da, ohne dass es immer so kompliziert war wie vorher mit Word-Datei und dann hast du es als Zettel und wem schickst du es jetzt wo und dann liegt es hier, das liegt es da. Du kannst auch immer relativ schnell ja nochmal in dem Buch gucken, was war jetzt vor 4 Wochen, haben wir da wirklich alles abgehakt. Also OneNote ist ganz wichtig. Ja. Und das nächste auch den Planner. Einfach auch, weil viel aus meiner Sicht in der Arbeit in Pflegeeinrichtungen Projektarbeit ist, zum Beispiel Einführung AAL-Systeme, Assistenzsysteme und so weiter. Wir bilden dann oft ein Projektteam, sind 5 Leute, ne? Die Einkäuferin ist dabei, die Haustechnik ist dabei, die Pflegedienstleitung ist dabei, Geschäftsführung auch, Heimleitung. So, dann hast du irgendwo 5 Leute. Aber so ein Projekt über einen Zeitrahmen zu begleiten, was da vorher immer passiert ist, ist, dass der Kanal der E-Mail da völlig an seine Grenzen stößt. Ne? Weil dann schickst du dir irgendwann das 15. Mal irgendwie E-Mails hin und her und irgendwie sind immer alle in CC und so. Aber du hast ja im Planner einfach Projektmanagement-Tool, wo du einfach ein Projekt halt aufmachen kannst. Die Leute, die das betrifft, packst du rein und alle sehen ja immer gleich, okay, auf welchem Stand sind wir jetzt? Welche Aufgaben sind schon abgehakt? Also welche Teilbereiche? Wo stehen wir da noch? Und dass wirklich die E-Mail-Kommunikation als riesiger Zeitfresser wirklich reduziert wird. Also das erlebe ich in vielen Einrichtungen, auch in Pflegeeinrichtungen, dass E-Mails völlig inflationär verwendet wird und da es auch keine klaren Regeln gibt. Und der Planner ist da wirklich ein tolles Tool, ich sag mal 50% des unnötigen E-Mail-Verkehrs rauszunehmen.
Ja, ich höre daraus, dass du generell ein relativ großer Office 365-Fan bist.
Ja, genau. Also ich bin, also es gibt natürlich auch viele tolle andere Tools. Also sag mal, nicht, haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, zum Beispiel nicht nur den Planner, da gibt es ja auch Asana. Aber wenn, dann ist es halt ja auch einfach, wenn man dann halt einen Benutzer schon hat, die Leute sind halt alle in der Welt schon unterwegs, sie sind angelegt in einem Unternehmen, dann halt auch das zu nutzen, weil du ja auch wieder die Verknüpfung und die Schnittmengen hast zwischen den einzelnen Systemen, dann wird es ja relativ einfach, als wenn man jetzt noch wieder andere externe Lösungen da mit einbezieht. Also
Ulrich, ganz lieben Dank für deine Zeit und auch generell für dein Plädoyer für eine bessere Kommunikation in der Pflege, um eben unseren Außenauftritt da zu stärken. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und ich hoffe natürlich auch, wir sehen uns bald mal wieder auf irgendeiner der vielen Veranstaltungen. Und dann würde ich sagen, bis bald.
Ja, danke dir, Christoph. Hat Spaß gemacht.